Hier ist Big Post Game und dieser Podcast wird präsentiert von Tissot, der Schweizer Uhrenmarke für alle Basketballfans. Als Partner der FIBA und offizieller NBA-Zeitnehmer ist Basketball für Tissot mehr als nur Sport vom Tip-Off bis zur Crunch-Time, sondern Lifestyle. Die sportliche Kollektion mit eigenen NBA-Uhren spiegelt das perfekt wider. Schaut mal rein unter www.tissotwatches.com. Und jetzt geht's los. Ein neuer Spieltag ist eingetütet und den wollen wir jetzt natürlich mit euch besprechen. Sportliches Willkommen erstmal hier bei Big Post Game. Wir sprechen über den Aufschwung im Osten und einen großen Sieg im Westen und einer, der sitzt im Südosten, nämlich von Deutschland, das ist Robert. Grüße dich.
Ja, servus, Stucky. München im Südosten.
Na
ja.
Oder?
Ja.
Südosten? Was hättest du dazu gesagt?
Ich hätte gesagt, München liegt einfach im Süden.
In der Mitte der Welt.
Ja, das sowieso.
Ja, wenn man da euren König Markus den Zweiten fragt, dann ist es auf jeden Fall so.
Ja, oder wir sagen, wir liegen im Norden und zwar im Norden von Italien. München ja auch bekannt als die nördlichste Stadt Italiens.
Also über die Bayern, über München müssen wir heute natürlich sprechen. Die haben gegen Bonn verloren, das werden wir nachher ein bisschen ausführlicher machen oder gleich, um besser gesagt. Und dann wollen wir über zwei Ostclubs sprechen. Ganz unabhängig voneinander. Das ist das Einzige, was die beiden so richtig verbindet. Deswegen haben wir die Folge auch so genannt. Aber an sich gehen wir da eher ins Detail, sprechen über die Chemnitz Niners und auch über den MBC, der ja am Wochenende eine gute Leistung abgeliefert hat. Dazu gibt es dann den Two-Minute-Drill und die Starting Five, genauso wie die Tissot Overtime mit einem Blick in Richtung Europa, wo wir auch wieder beim Thema München dann wären, aber dazu dann später mehr. Wir wollen jetzt erstmal über die Partie Courtside Live sprechen. Die Telekom Basketball gewinnen gegen den FC Bayern Basketball mit 78-68. Robert, wir haben es im Vorgespräch schon mal ganz kurz darüber gehabt. Du hast gesagt, wenn du Geld gesetzt hättest, hättest du auf Bonn gesetzt. Warum?
Ja, erstens hätte ich mal die Wettquoten gecheckt und ich habe sie eben gerade auch gecheckt. Also die Wettquoten sahen tatsächlich die Bayern als leichten Favoriten für einen Sieg von den Telekom Baskets. Hätte man das Doppelte bekommen, eine Zweierquote. Also da hätte ich schon drauf gesetzt, denn die Bayern waren am Freitag beim Gastspiel in Baskonia schon extrem müde, ganz schwach offensiv. Und wenn du dann nach Bonn musst, quasi ohne Training, ohne große Regeneration dazwischen, dann, glaube ich, war absehbar, dass das sehr, sehr schwer wird. Und man hat es auch gesehen, die Bonner waren immer einen Schritt schneller. Sie waren einfach griffiger. Ja, und haben das Ding dann auch verdient mit 78-68 gewonnen. Am Schluss haben es die Bayern noch geschafft, auf 10 Punkte diese Niederlage einzugrenzen. Da ging es, glaube ich, auch schon ein Stück weit um den direkten Vergleich vielleicht, weil am Ende der Saison Bonn ja durchaus ein Konkurrent ist um eine Tabellenplatzierung in Richtung Playoffs. Aber unterm Strich ein ganz verdienter Sieg für die Telekom Baskets.
Ja, ich glaube auch, dass es da um den direkten Vergleich ging. Vor allem im Hinblick darauf, dass man im besten Falle Alba Berlin bis zum Finale aus dem Weg gehen möchte. Da ist es dann halt wichtig, dass man Erster oder Zweiter wird oder Zweiter und Dritter, dass man da so ein bisschen guckt, wo man dann am Schluss einläuft, weil die Playoff-Bayern sind andere wie die Saison-Bayern, das wissen wir, glaube ich, alle. Entsprechend war das dann da wichtig. Die Bonner, wir haben neulich, ich kann mich daran erinnern, mal drüber gesprochen, letzte Woche, glaube ich, sogar beim Pokal, dass wir gesagt haben, die Ludwigsburger sind eine Mannschaft, die können gegen Bayern und Alba in einem Spiel gewinnen. In diese Kategorie würde ich die Telekom Baskets auf jeden Fall auch zählen und das haben sie jetzt auch bewiesen.
Ja, wie schon in der vergangenen Saison, ganz klar. Die Telekom Baskets sind eine Mannschaft, die jetzt auch bewiesen haben, dass sie die Bayern und auch vielleicht Alba Berlin schlagen können, weil sie spielen einfach guten Basketball und sie haben gute Spieler in ihrem Kader, die wieder perfekt passen zum System von Thomas Isalo. Ja, und sie stehen nicht umsonst in der Tabelle, wo sie stehen, nämlich ganz weit oben. Aktuell Tabellenführer vor Alba Berlin mit einer Bilanz von 8-1.
Ja, ich fand das Spiel sehr interessant, vor allem aus einer Coaching-Perspektive, weil es sich manchmal so angefühlt hat, als würden da zwei Schachspieler am Seitenrand stehen. Es wurde extrem viel, war zumindest mein Eindruck, extrem viel auf die Mismatches gespielt beim Gegner. Also es wurde weniger dieser offensive Flow gefördert, sondern eher viele Plays dort gespielt, wo der Gegner seine Schwachstellen hat. Ist es dir auch so vorgekommen oder hast du da ein anderes Spiel gesehen wie ich?
Ja, doch, gehe ich mit, Stucky. Also die Bayern waren natürlich bemüht, das Tempo langsam zu machen, die Bonner nicht in ihren Flow kommen zu lassen. Die Bonner haben aber auf ihrer Seite dann auch wieder versucht, eben Nadelstiche zu setzen an Stellen, wo sie aus ihrer Sicht vielleicht Vorteile hatten. Allen voran TJ Shorts und Jeremy Morgan. Die waren für die Bayern extrem schwer zu kontrollieren. TJ Shorts gegen Cassius Winston, das war schon ein Matchup, das in diesem Fall ganz klar an den Bonner ging.
Ja, TJ Shorts, herausragender Spieler dieser Partie. 21 Punkte bei ganz ordentlichen Quoten, knapp 40% aus dem Feld, weil die Dreier nicht gefallen sind bei ihm, im Gegensatz zu den letzten Wochen. Aber dazu noch 8 Rebounds, 6 Assists, einen Plus-Minus-Wert von plus 18 in knapp 30 Minuten oder knapp 29 Minuten. Der für mich der Spieler des Spiels, hätte aber auch andersrum gehen können. Ich erinnere mich an die Playoff-Serie zwischen den Bayern und Bonn vergangene Saison und da hat man doch bei den Bayern im Gameplan sehr deutlich gemerkt, dass die damals auf Parker Jackson Cartwright in der Defensive spielen wollen, ihn aufposten wollen, ihn unter das Brett bringen, also als defensiver Spieler, um dann quasi dieses Doppeln zu erzwingen. Hat man jetzt auch wieder in Ansätzen gesehen gegen TJ Shorts, aber Bonn hat es irgendwie geschafft, das als Team gut zu verhindern.
Das hat Bonn sehr gut verhindert. Bayern hat viel probiert gegen TJ Shorts in der zweiten Halbzeit, auch immer wieder Isaac Bonga gegen ihn gestellt, einen sehr, sehr großen Spieler. Aber Shorts hat es immer wieder geschafft, Switches zu forcieren, stand dann oft gegen Othello Hunter und da kann er natürlich seine Stärken dann ausspielen. Auch wenn Hunter das ganz ordentlich verteidigt hat, kann er den Speed natürlich nicht mitgehen, den ein Shorts mitbringt. Und ja, das hat Shorts sehr, sehr, sehr gut gemacht. Und das ist ein Spieler, ich bin gespannt, wann wir ihn in der Euroleague sehen werden. Ich glaube, er hat das Potenzial dazu, auch wenn er ähnlich wie Parker Jackson Cartwright natürlich nicht die nötigen Zentimeter mitbringt. Aber ich glaube, er hat wirklich das Zeug dazu. Und er macht international auf sich aufmerksam. Wir sehen es ja auch in der Champions League. Ich glaube, in jedem Spiel bisher Minimum 26 Punkte aufgelegt.
Ja, ich glaube, der erste Spieler, der 4 Spiele in Folge über 25 gescored hat.
In der das ist schon gut, vor allem mit welcher Konstanz er das macht. Und es ist eben nicht so, als wäre das Bonner Spiel nur auf ihn fokussiert. Klar ist er der Fixpunkt in der Offensive, aber es ist eben ausbalanciert. Man hat mit Jeremy Morgan an seiner Seite einen exzellenten Schützen. Man hat mit Finn Delaney so einen Spieler, der auf der Flügelposition irgendwie so alles spielen kann. Also da passt schon sehr, sehr viel zusammen bei den Bonnern. Und ja, das macht sie zu einem gefährlichen Team und zu einem ja, verdienten Tabellenführer zu diesem Zeitpunkt.
Ja, ich finde, da müssen wir ein bisschen differenzieren, wenn wir sagen, es ist nicht ganz so TJ Shorts zentriert. Vielleicht nicht so TJ Shorts zentriert, wie Kreilsheim letzte Saison TJ Shorts zentriert war. Aber ich finde, insgesamt hängt doch wirklich extrem viel am Point Guard. Das hat man jetzt gegen die Bayern auch wieder gesehen. Es scoren überhaupt nur 2 Spiele in Double Digits. Und das ist zum einen TJ Shorts und zum anderen halt Jeremy Morgan. Der Rest fängt dann so bei 6-7 Punkten an, sich einzupendeln. TJ Shorts spielt 6 Assists von insgesamt, also und 7 andere Assists wurden überhaupt nur verteilt. Also von 13 Assists spielt er 6. Du weißt, was ich meine, oder? Von den Zahlen her wirkt es für mich schon so, dass TJ Shorts da, wenn du den da rausnehmen würdest, dann wäre es eine komplett andere Mannschaft.
Ja, auf jeden Fall. Aber ich verstehe auch deinen Punkt. Er ist natürlich sehr dominant am Ball, aber ich finde, das Spiel ist dennoch nicht zu eindimensional. In diese Richtung, glaube ich, geht meine Argumentation.
Okay.
Dass Bonn dennoch, obwohl Shorts natürlich der Mann ist, auch in der Offensive, seine Mitspieler nicht verhungern lässt. Er findet immer wieder andere Spieler oder die anderen Spieler haben auch das Selbstvertrauen, sich dann die Aktionen zu nehmen. Ich denke an den Carsten Tadda, der zu Beginn der zweiten Halbzeit wie selbstverständlich den Dreier von 0 Grad, also nicht von 0 Grad, von ganz vorne, vom Korb einfach nimmt und das Ding reinwirft. Und das sind so Nuancen, glaube ich, die einfach zeigen, dass die Chemie bei den Bonnern einfach stimmt.
Ja, da bin ich auf jeden Fall bei dir. Da gehe ich mit, dass die Chemie bei denen stimmt. Und dass das Gute, glaube ich, am Bonner Spiel ist auch, dass die gar nicht unbedingt dieses Assist-lastige brauchen. Also die sind auch eine Mannschaft, die jetzt nicht unbedingt nur von ihren Assists lebt, sondern halt auch manchmal dann von diesem Egoismus und Durchsetzungsvermögen von eben ihren Starspielern, wie beispielsweise TJ Shorts, der sich dann die Würfe auch sehr gut selbst kreieren kann, sind da nur Achter in der Statistik bei den Assisted Shots, also nur 61% ihrer erfolgreichen Abschlüsse sind da mit einem Assist vorhergehend. Das ist so ein mittlerer Wert, spricht aber für mich aus einer gewissen Balance heraus, dass du ja zum einen über dieses Teamplay, wofür sie auch bekannt sind, die ja Würfe erarbeitest, zum anderen aber natürlich auch dann die individuelle Klasse hast, um da dann auch selbst diese Würfe zu erarbeiten. Hat dann auch zur Folge übrigens, dass Bonn mit Abstand das beste Offensiv-Rating der BBL hat und zusätzlich übrigens mit fast 128 Punkten. Das ist krass, das ist ein krasser Wert, weil er sogar 5 Punkte über den nächsten liegt, über den nächstplatzierten liegt. Also wirklich extrem weit vorne, was das Offensiv-Rating angeht. Und im Defensiv-Rating sind sie eben auch gut, weil sie es schaffen, TJ Shorts teamplay-technisch so ein bisschen zu verstecken, weil das auch viele Spieler schon aus der Vorsaison kannten von Parker Jackson Cartwright.
Ja, genau so ist es. Und das macht die Bonner eben als Kollektiv stark und unbequem zu spielen.
Ja, deswegen auch erfolgreich. Lass uns noch ganz kurz auf die Bayern blicken. Du hast schon gesagt, Baskonia war gar nichts am vergangenen Freitag. Da haben sie mal richtig eine auf den Senkel bekommen. Jetzt das Spiel gegen Bonn. Und ja, da waren sie ja auch schon ordentlich weit hinten. Also 19 Punkte war der größte Vorsprung, den da Bonn hatte, mit 71-52. Wo sind die gerade? Was machen die? Wie stehen die?
Ja, das ist eine ganz, ganz schwierige Frage. Das ist, glaube ich, ein vielschichtiges Thema bei den Bayern. Ich habe sie eigentlich offensiv auf einem guten Weg gesehen. Sie haben gegen Maccabi beispielsweise 98 Punkte gemacht, davor auch dreimal in Folge 80 Punkte oder mehr erzielt. Und dann kommt dieses Baskonia-Spiel, in das sie ja eigentlich defensiv sehr, sehr gut reinkommen, aber offensiv gar nichts geht. 53 Punkte nur und jetzt auch gegen die Bonner nur 68. Beim Blick auf das Scoring, ja, ein Spieler zweistellig, das ist Cassius Winston. Der Spieler aber auch mit den Abstand meisten Würfen. Und ja, ich glaube, hier stellt sich schon eine Frage, wenn Lucic und vor allem Augustin Rubit, der, glaube ich, offensiv ein sehr unterschätzter Spieler ist, ausfallen, sind die Bayern in der Breite zwar gut, fehlt ihnen vielleicht dieser eine individuelle Spitzenspieler? Ist vielleicht eine Frage, die man diskutieren kann. Ich weiß es nicht. Also das ist für mich gerade schwer zu greifen. Jetzt geht es am Dienstag ja bereits weiter mit einem Heimspiel gegen Real Madrid. Also sie bleiben im Zweitagesrhythmus. Das wird nicht leichter. Die Rotation ist da, ja. Es sind 12 gute Spieler immer noch im Kader, keine Frage. Aber so richtig den offensiven Flow, den sie jetzt gegen Maccabi mal aufgenommen hatten, den haben sie wieder verloren. Aktuell wirkt die Offensive schon wieder ein bisschen wie eine kleine Baustelle.
Und das dann natürlich gegen eine Mannschaft, die auch defensiv stark ist. Wie gesagt, wir haben das gesagt. Übrigens hat Bayern das beste Defensivrating der Liga aktuell und Bonn das zweitbeste. Also es verwundert auch nicht, dass das kein besonders Highscoring-Game war mit 78-68. Am Schluss fehlt es den Bayern aber dann an der Offensive und die konnten sie da gegen Bonn eben auch nicht auf den Platz bringen. Wie gesagt, nur ein Spieler, der Double-Digit scored. Ansonsten die Minuten relativ breit verteilt, zumindest mal auf 10 Spieler. Müssen wir schauen, wo die Reise des FC Bayern Basketball hingeht. Werden wir später dann in der Tissot Overtime auch nochmal drüber sprechen. Robert, lass uns rübergehen. Wir haben gesagt, Aufschwung im Osten und deswegen fliegen wir da jetzt auch mal hin. Eigentlich müssen wir eher in den Norden gehen, weil das Spiel war im Norden. Aber es geht um die Niners Chemnitz, die gegen die Hamburg Towers gewonnen haben. Und zwar nicht irgendwie, sondern mit einem Statement.
Ja, absolut. Das hätte ich in dieser Höhe nicht erwartet. Also ich hätte schon gedacht, dass die Niners leicht favorisiert sind, vor allem da Hamburg ja wirklich Personalsorgen plagen, Kendall McCollum nicht dabei gewesen, Joely Childs nicht dabei gewesen. Ich glaube, dann sind wir schnell beim Thema Hamburger Rotation, aber das machen wir später. Aber dass die Niners in Hamburg 104 Punkte erzielen und das Ding wirklich stocksolide nach Hause bringen. Klar, das letzte Viertel täuscht ein bisschen darüber hinweg, so deutlich war es dann gar nicht, 104-81. Das letzte Viertel, da haben sie schon mal richtig draufgesattelt, aber das macht offensiv einfach schon richtig Spaß, diesem Team zuzusehen. Das klickt, da funktioniert einiges. Vor allem bemerkenswert, wenn man bedenkt, dass sie ja zu Saisonbeginn Corona geplagt waren, einen schweren Start hatten.
Ja, ich muss dir da ein bisschen widersprechen. Ich fand schon, dass das Ergebnis auch am Schluss den Unterschied klar macht, der da gespielt wurde. Ich habe mich selbst bei dem Gedanken erwischt, wo ich das Spiel gesehen habe, dass ich mir ein, zweimal gedacht habe, so, boah, das ist einfach eine Klasse besser, was Chemnitz da macht. Muss ich so sagen. Also ich fand, dass diese 23 Punkte Unterschied auch auf dem Platz genauso zu sehen waren. Und klar, das letzte Viertel, wenn du da nochmal 32-17 gewinnst, da hinten raus, dann wird es nochmal richtig deutlich, aber also das war schon auch in der Höhe, finde ich, durchaus in Ordnung. Vor allem, wenn du zwei Viertel drin hast als Chemnitz, in denen du jeweils 30 oder mehr Punkte machst, dann scheppert es halt auch beim Gegner mal. Und entsprechend kannst du das Ding dann auch so deutlich nach Hause fahren. Vor allem in fremder Halle zweimal 30 Punkte machen pro Viertel. Da ist schon viel drin, aber lass uns doch bei den Chemnitzern bleiben. Über die wollen wir auch heute ein bisschen intensiver sprechen. Was macht denn für dich diese Chemnitzer Mannschaft aus? Du hast gesagt, am Anfang Corona gehabt, ja, und dann ein bisschen holprig in die Saison reingestartet. Da hatte wirklich die komplette Mannschaft plus Trainerstab da, die einen schlimmer, die anderen nicht so schlimm, aber krank waren sie alle. Und dann hast du es natürlich ein bisschen schwierig, da gerade in dieser wichtigen Saisonphase reinzukommen. Also, was ist das für eine Mannschaft aus deiner Sicht, die wir da bei den Chemnitzern sehen?
Es ist, glaube ich, allen voran eine extrem gut gecoachte Mannschaft. Das haben wir die letzten Monate, glaube ich, oder auch in der letzten Saison schon immer wieder betont, dass Rodrigo Pastore einen ganz, ganz klaren Plan hat, wie er Basketball spielen will. Und das setzen seine Spieler um. Genau so verpflichtet er auch seine Spieler. Da wird der Ball geteilt, da wird nach dem bestmöglichen Wurf gesucht, da wird auch mal ein Fastbreak gelaufen, wenn er sich anbietet. Also da, auch hier passt sehr, sehr viel. Und ich habe gerade mal die Spiele aufgerufen, Stacki. Von den letzten 9 Pflichtspielen hat Chemnitz 8 gewonnen, wettbewerbsübergreifend, wenn wir den FIBA Europe Cup dazu nehmen. Und das ist auch keine Seltenheit, dass die jetzt 100 Punkte machen. In Hamburg jetzt 104. Im FIBA Europe Cup gegen Elion 111. In Illy 101. Zu Hause gegen Crailsheim 106. In Ulm 99. Also die Offensive funktioniert wirklich extrem gut, weil sie eben auch ein ausgeglichenes Team haben. Sie haben ganz viele Optionen. Das sehen wir, glaube ich, daran, vor allem an Mindaugas Suschinskas. Das war in der vergangenen Saison eine ihrer Hauptoptionen in der Offense. War eh schon ein sehr, sehr guter Move, dass sie den halten konnten. Der ist jetzt, was das Scoring angeht, ja einer von vielen in dieser Mannschaft. Und das zeichnet das Team aus.
Ja, das ist ein guter Punkt, den du da ansprichst. Einer von vielen, weil wenn wir mal auf die teaminterne Statistik schauen, gerade was das Scoring angeht, da ist Filipovic mit 15 Punkten Nummer 1 in 20 Minuten übrigens. Also ein sehr, sehr effektiver Spieler da auch. Und ansonsten gibt es sechs Spieler, die im Schnitt zweistellig scoren, plus eben Suschinskas, den du gerade angesprochen hast, mit 9,5 Punkten ist quasi der siebte Spieler noch. Und das ist ein unglaublich breites Scoring. Natürlich machen die nicht in jedem Spiel jeder seine 15, 12, 10 Punkte, ist mir klar. Aber dann macht mal der eine, wie jetzt am Wochenende gegen Hamburg, Filipovic hat einen richtig guten Tag, der andere hat keinen so guten Tag. Und am Schluss hast du aber diese Balance insgesamt in der Mannschaft, dass du da immer eigentlich eine stabile Offensive lieferst, die dann eben auch 90,5 Punkte aktuell in der Bundesliga auflegt. Also über 90 Punkte im Schnitt. Das ist schon allerhand. Und was vor allem auch noch hier zu beleuchten ist, ist, dass die Chemnitzer, man spricht ja immer von Alba-Basketball und wie schön die den Ball teilen und wie viele Assists sie spielen und so weiter und so fort. Bei den Chemnitzern, Alba macht 24 Assists im Schnitt als Team. Chemnitz macht 23,9 Assists als Team im Schnitt. Also direkt wie Alba. 0,1 Assists weniger. Das spricht schon auch dafür, dass auch die diesen schönen offensiven Basketball spielen. Bisschen anders wie Alba
Absolut.
natürlich, aber erfolgreich, genau.
Ja, da sind wir natürlich beim Thema Qualität. Die Qualität vielleicht nicht vergleichbar mit Alba Berlin. Liegt auch daran, dass da ein ganz anderer finanzieller Hintergrund dahinter steht. Aber, Stacki, schau dir diesen Kader an. Der ist, was die Ausländerspots angeht, total ausgeglichen. Da hast du vielleicht auch jetzt schon im Unterschied zu den Hamburg Towers, einen Velička, einen Filipovic, einen Wes Clark. Du hast einen Schusinskas, einen Sean Miller, der gar nicht gespielt hat, einen Eher Uguak. Da fällt keiner so richtig ab. Und dann haben die zusätzlich jetzt noch, ich glaube, das müssen wir auch thematisieren, was die deutsche Rotation angeht, auch nicht nur zwei oder drei Rotationsspieler, sondern sie haben eben auch hier eine gewisse Breite. Da ist ein Kevin Jebo, der die Saison seines Lebens spielt. Da ist ein Jonas Richter. Da ist eben jetzt ein Nelson Weidemann. Das sind drei Stützen. Dominik Lockhart, ein richtig erfahrener BBL-Spieler. Jetzt haben sie noch Jason George dazu bekommen von den Bayern per Laie. Also das ist quasi eine Elfer-Rotation, wenn wir Kinyan Bienapfel noch dazu nehmen, auch BBL erfahren. Ist das wirklich eine stattliche Zwölfer-Rotation, die Rodrigo Pastore eben spielen kann? Und das ist, glaube ich, jetzt auch, um vielleicht den Schwenk zu den Hamburgern zu machen, ein Punkt, den die Niners von diesen Teams, Hamburg, Crailsheim etc., schon ein Stück weit abhebt. Einfach die Qualität auch in der Breite.
Ja, da bin ich bei dir. Aber lass uns noch kurz bei den Niners bleiben. Sean Miller ist schon zu den MHP-Riesen abgedampft.
Oh, mach mich. Zu spät. Problem.
Das passiert mal. Alles gut. Aber das spricht trotzdem für die Niners, weil es als Team bei ihnen funktioniert. Das sieht man natürlich an diesen Assist-Zahlen. Zum anderen aber, du hast es angesprochen, die Import-Rotation ist stark. Die deutsche Rotation ist auch stark und das ist auch an Zahlen abzumessen. Allein die Deutschen machen 38 Punkte pro Spiel im Schnitt. Und das ist natürlich ein riesengroßer Wert, den du da hast, der dir eben genau die von dir angesprochene Breite am Schluss verleiht in einem Kader, der vieles ab kann und der, wie du schon gesagt hast, offensiv funktioniert und oder überhaupt funktioniert. Hat auch damit zu tun, um dann nochmal auf Rodrigo Pastore zu kommen, dass er er hat immer ein sehr klares Bild, wie er spielen lassen möchte. Du hast meistens bei den Chemnitzern große Spieler, extrem viele große Spieler, athletische Spieler und Spieler, die nicht darauf bedacht sind, selbst das Ding in den Ring zu werfen, sondern auch den Extrapass gerne nochmal spielen. Also vom Charakter her Spieler, die eher integrativ in der Mannschaft sind, als so Outstanding-Spieler, die sich selbst vor der Mannschaft stehen. Das findest du dort eigentlich nicht. Und das gepaart mit dem modernen Spielstil, wo du eben den Ball teilst, wo du fast genauso viele Dreierversuche wie Zweierversuche hast, fängst du dann halt ganz schnell an, diese Spielidee zu entwickeln und ich glaube übrigens, dass dieser Europe Cup ein riesengroßes Ding für die Chemnitzer ist, um diese Saison erfolgreich zu gestalten, weil dieses Corona-Ding zu Beginn und dann bist du nicht eingespielt, weil du 2 Wochen lang nicht spielen konntest und alle anderen konnten spielen, sind sehr viel mehr eingespielt. Und wenn du dann aber über den Europe Cup kommst und dort jede Woche quasi eine englische Woche hast, also Spiele, 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 dann fügt sich so ein Puzzle auch schneller zusammen, als wenn du nur jedes Wochenende spielen würdest. Ich glaube, das ist ein riesengroßer Vorteil, den sich die Chemnitzer da mit einer guten letzten Saison erarbeitet haben und mit einer guten Qualifikation jetzt, dass sie da teilnehmen können am FIBA Europe Cup.
Ja, vor allem, da sie den auch erfolgreich gestalten. Das genau. Kommt ja noch dazu. Erfolgserlebnisse, dieser Einspieleffekt wird dadurch natürlich nochmal gepusht.
Und du hast trotzdem halt einen Druck, gewinnen zu müssen in diesem FIBA Europe Cup, weil du ja auch weiterkommen möchtest.
Natürlich möchtest du weiterkommen und ich bleibe auch an dieser Stelle bei meiner Meinung. Ich glaube ja immer noch, dass wir eine deutsche Mannschaft im FIBA Europe Cup ganz, ganz weit vorne sehen werden. Und ja, wieso nicht die Niners Chemnitz?
Ja. Ja, da bin ich bei dir. Das kann ich mir bei denen auch gut vorstellen, weil ja, das ist der FIBA Europe Cup ist dann natürlich auch wieder nochmal als Vorteil, weil die Mannschaften, die sind ordentlich, aber bei ihnen in der Gruppe jetzt auch nicht outstanding, sodass du auch mal ein Spiel in schlechterer Besetzung gewinnen kannst oder wenn du nicht ganz so fit bist direkt nach Corona. Dazu noch Bamberg, haben sie 1 gewonnen, 1 verloren. Also das sieht schon alles ganz gut aus, was die Niners da aktuell machen. Im Offensiv, im Defensiv-Rating, im Mittelfeld, da wollen sie glaube ich auch hin, wieder in die Playoffs. Das würde glaube ich nach Chemnitz passen und wenn wir, du hast gerade schon gesagt, die letzten Spiele angucken, dann sind sie da auch auf dem richtigen Weg. Aufschwung also da bei den Niners Chemnitz. Wenn wir ganz kurz die Hamburger anreißen wollen, die waren ja der Gegner, die sind vor allem so ein bisschen aktuell das Gegenbeispiel zu dem, was die Chemnitzer präsentieren. Die Chemnitzer eben diese Breite im Kader, da in den letzten Wochen auch erfolgreich gewesen, bei den Hamburgern zeigt so ein bisschen in die andere Richtung.
Ja, der Trend ist nicht gerade der Freund der Hamburg Towers. Das war schon die vierte Niederlage jetzt in der BBL in Serie. Damit rutschen sie aus den Playoff-Plätzen ab auf Platz 10, ja, 4-5. Und langsam, glaube ich, bestätigt sich das, was wir vor der Saison ja auch schon befürchtet hatten. Der Kader der Towers erscheint etwas dünn. Sie haben ja richtig, was Profispieler angeht, in Anführungszeichen, ja 10 Stück unter Vertrag. Und jetzt kommt eben diese Phase der Saison, wo die eben mal krank sind, verletzt sind und so weiter. Jetzt in diesem Spiel gegen Chemnitz kein Kendall McCollum, kein Joely Childs. Ja, dann fehlen dir 2 deiner 3 besten Werfer. Und dann wird es einfach schwierig gegen eine, jetzt haben wir es, extrem breite Mannschaft wie die Niners Chemnitz.
Ja, das ist, dann wird es wirklich richtig schwierig. Ich finde aktuell Lukas Meissner mit einer super Saison, der ist so einer der Lichtblicke in Hamburg, der seine Mannschaft auch scoring-technisch immer wieder trägt. Dann hast du natürlich Kendall McCollum, der jetzt ausgefallen ist. Und dann hast du natürlich, ich frage mich bei den Hamburgern immer, es gibt Mannschaften in ihren Sphären, würde ich jetzt mal einfach so tippen, so etattechnisch und auch vom sportlichen Anspruch her, beispielsweise Ludwigsburg oder auch die Telekom Baskets Bonn, obwohl es jetzt gerade bei denen sehr viel besser läuft, aber so ein bisschen in diese Richtung, alle, die in die Playoffs wollen, kann man da in Vergleich nehmen. Da gibt es halt schon auch viele Mannschaften, die halt nicht nur 6 Importspieler haben, sondern vielleicht auch 7 oder 8, um eben genau solche Dinger abfangen zu können, diese Verletzungen abfangen zu können. Du hast im Eurocup hast du einfach 18 Spiele mehr Minimum wie alle anderen, die nicht international unterwegs sind.
Ja, genau so ist es. Und dieses Problem, mit dem sind sie jetzt konfrontiert, die Towers. Daher können wir vielleicht auch kurz dieses Thema McCollum aufgreifen, was jetzt ja am Sonntagvormittag aufwaberte. Da hieß es, ja, er verlässt eventuell den Verein, wurde dann wieder dementiert. Ganz unabhängig davon hätte mich das persönlich überrascht, wenn die überhaupt einen Spieler abgeben. Ich hätte gedacht, die holen jetzt mal vielleicht noch einen dazu, einfach um den Kader breiter aufzustellen, weil der Blick auf die Tabelle, es kostet zwar 3 Euro ins Phrasenschwein, der lügt nicht und er hat andere Teams, die jetzt wirklich auch von unten kommen, deren Formkurve nach oben zeigt. Ich denke an Ulm, ich denke an Würzburg. Das sind Teams, die drücken auch in die Playoffs und ich weiß nicht, ob die Hamburger, wenn sie ihren Kader so belassen, wie sie ihn aktuell haben, ein Team sein wird, das am Ende der Saison in den Playoffs steht. Wäre ich persönlich eher skeptisch, Stand heute.
Ja, ich meine, wenn du dann sogar zwei Importspieler quasi aus der Pro B, aus deiner Pro B-Mannschaft holen musst, dass du da irgendwie den Kader auffüllst, ist dann einfach schwierig.
Also ist schwierig.
Ist nochmal so ein Zeichen dafür, dass der Kader eigentlich zu dünn ist. Ich kann mich nicht so richtig dran erinnern, aktuell, dass eine Mannschaft von dem Format, von einem Eurocup-Format, das da machen musste. Kann ich mich nicht dran erinnern.
Nee, und wir haben ein Bild, wenn wir auch jetzt schon auf die Tabelle schauen. Ja, wir haben, klar, noch lange nicht Halbzeit und so weiter, aber so ein knappes Drittel der Spiele ist absolviert. Und ich glaube, wenn wir die ersten 6 Plätze uns anschauen, mit Bonn, Berlin, München, Ludwigsburg, Oldenburg und Chemnitz, das sind Teams, die sehe ich relativ sicher in den Playoffs. Und dann sind 6 von 8 Plätzen schon belegt. Und dann kommt ein sehr, 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 sehr breites Mittelfeld. Ähnlich vielleicht, wie wir es in der Euroleague haben, mit einem Hauen und Stechen dann um diese letzten Playoff-Plätze, die es dann geben wird. Ja, und die Towers sind in dieser Verlosung mit drin, aber da müssen sie sich strecken, um einen dieser Plätze zu erreichen.
Mhm. Ja, ich meine, es ist erst der 9. Spieltag, aber aktuell werden es in den letzten Wochen schon, strukturiert sich das Ganze so ein bisschen. Viele haben dann schon die Top-Teams gespielt und es ist dann ein etwas klareres Bild und das ist eben genau dieses klarere Bild, was wir aktuell haben, Finde ich gut, dass du das auch nochmal so übergeordnet einordnest, dass du quasi da, ich würde Chemnitz da gar nicht so unbedingt mit reinnehmen. Aktuelle Form sagt ja, definitiv. Aber ich glaube, nach diesen fünf genannten, also Bonn, Berlin, München, Ludwigsburg, Oldenburg, wären sie vielleicht sogar noch drei Plätze für die Playoffs frei. Aber halt für, weiß nicht wie viele Teams.
Ja, mindestens für fünf, sechs, sieben Teams.
Und auf jeden Fall, ja.
Das Programm der Hamburger wird jetzt schon spannend. Sie spielen jetzt noch vor Weihnachten am kommenden Wochenende gegen die Rostock Seawolves, quasi das Nordderby auswärts. Das sind die Teams in dieser Tabellenregion ja mit den schlechtesten Läufen. 4 bzw. 5 Niederlagen in Folge. Das kann schon richtungsweisend werden, weil danach geht's gegen Oldenburg, nach Weihnachten, danach zum Jahresausklang noch gegen Würzburg. Auch ein Team, das da jetzt um diese Playoff-Ränge kreist, eher auch im Aufwind ist. Also das wären, glaube ich, schon richtungsweisende Wochen in Hamburg und wir werden das beobachten, wie sich der Kader entwickelt, ob jemand dazukommt, ob jemand geht und wie sich die Ergebnisse darstellen.
Ja, die Hamburger übrigens auch im Offensivrating, da haben sie ihre Probleme. Das drittschlechteste Team in der Liga. Nur Fraport Skyliners und die Basketball-Löwen Braunschweig sind schlechter im Offensivrating als die Hamburg Towers. Das sollte zu denken geben, auch wenn es defensiv natürlich sehr gut ist, was sie da abliefern, wenn wir da von einem Rating mal ausgehen. Da sind sie auch die drittbeste Mannschaft, aber man sieht dann halt auch, wo die Baustellen sind und woran gearbeitet werden muss. Und da braucht es einfach Qualität und vor allem in der Breite Qualität, um dann da Richtung Playoffs weitermachen zu können. Gut, dann würde ich sagen, wir machen den zweiten Ostclub, den wir heute behandeln wollen. Und das ist der MBC gegen Brose Bamberg, haben die gespielt und seit 20 Jahren, glaube ich, wenn ich es richtig weiß, das erste Mal wieder in Bamberg gewonnen. Crazy.
Crazy, ja.
Darauf hättest du, glaube ich, aber kein Geld gesetzt, oder?
Darauf hätte ich jetzt mein Geld nicht gesetzt, nein. Aber ja, 98-90, ein typisches MBC-Ergebnis, einfach mehr Punkte machen als der Gegner und am besten insgesamt viele Punkte erzielen. Ja, es ist ihnen gut gelungen, 59 Punkte in der zweiten Halbzeit. Da haben sie den Bambergern vor allem in Spielabschnitt 3 wirklich den Schneid abgekauft, haben da das Spiel gedreht, nachdem Bamberg ja die erste Halbzeit doch kontrolliert hat. Ja, aber im dritten Viertel ging dann richtig die Post ab für den MBC. Ja, und beim MBC, ich glaube, die Analyse ist irgendwie seit Jahren ähnlich.
Klare vorne, Spielidee kann man dazu sagen.
Klare Spielidee, sie verfolgen ihre Identität vorne, hui, hinten.
Pui, kann man schon sagen.
Schon schwierig, aber es scheint sich mal wieder auszuzahlen. Sie holen ihre Siege in ja schon gewisser Regelmäßigkeit.
Gut, dass wir es gerade hatten, dass die Hamburger offensiv ihre Probleme haben, aber defensiv dafür ganz gut sind und das im Defensiv oder das im Rating dann auch so zu sehen ist. Beim MBC übrigens genau das gleiche, nur andersherum. Dass die offensiv im Offensiv-Rating da eine der wirklich guten Mannschaften sind, auf Platz 6 da mit einem 117er Offensiv-Rating. Aber defensiv ist das dann halt natürlich auch schon sehr spannend. Also es ist weit weg von allem anderen. Ja, also wer keinen Bock auf Defense hat, der sollte auf jeden Fall zum MBC wechseln.
Das ist tatsächlich eine spannende Frage, Stacki, die ich mir regelmäßig stelle. Also der MBC ist jetzt ja auch kein Club, der jetzt regelmäßig sein Team im Kern zusammenhält. Und man sagt, okay, die haben einfach Probleme defensiv. Da kommen ja vor allem bei den Importspielern eigentlich immer 6 neue. Jetzt mal mit wenigen Ausnahmen. Und wieso ist das immer so, dass die defensiv so schwach sind? Also liegt das am Coach? Oder?
Ja, vielleicht wird entweder wird im Recruiting einfach keinen Wert darauf gelegt, das kann ich mir durchaus vorstellen, wenn du wirklich so eine Spielidee hast. Ich meine, wir gehen halt immer davon aus und glorifizieren das auch so ein bisschen, diese Ideen von Ludwigsburg jetzt beispielsweise, die sehr für ihre Defense bekannt sind, dass da Defense an erster Stelle steht. Wenn dann aber Offense an erster Stelle steht bei irgendjemandem, dann wird das oft so ein bisschen so mit Argusaugen beobachtet und gesagt, und die haben keinen Bock, Defense zu spielen, weil halt Defense mit harter Arbeit verbunden wird und Offensive mit Talent. Ich glaube, gibt bei beidem Pros und Kontras dafür, aber mal so im Allgemeinen und dass man dann das immer so ein bisschen drauf guckt und sagt, ja, der MBC, die gucken halt nur darauf. Also ich glaube, entweder im Recruiting, und das wäre auch okay, wenn sie nur auf Offensive setzen, oder halt auch der Spielstil. Ich meine, du hast nur eine bestimmte, ich kann das immer so ein bisschen nachvollziehen, weil ich in Ludwigsburg seit 12 Jahren über die Berichte, in welcher Form auch immer, hier die MHP-Riesen, und hatte da auch schon mehrere Gespräche dann mit John Patrick und warum dann offensiv sehr eindimensional und defensiv dafür so facettenreich. Und der hatte mir beispielsweise gesagt, du hast halt nur eine bestimmte Zeit und eine bestimmte Energie, die die Spieler haben, im Training. Und dann kannst du entweder den Fokus auf die Defensive setzen, wie das manche Teams machen, beispielsweise jetzt Ludwigsburg oder sowas, dass du da wirklich richtig gut bist und dann hast aber offensiv nicht mehr so viel Zeit, um Systeme einzutrainieren, das auch so offensiv einzuschleifen, sondern da ist dann viel auf individuelle Klasse quasi ausgelegt, dass da die Schräubchen nicht so ineinander greifen müssen. Und beim MBC ist es halt vielleicht genau andersrum, dass die halt auf die Offensive so viel Fokus legen und sagen, wir machen das nur offensiv und wir trainieren erstmal alle Plays offensiv und was wir defensiv machen, ist dann nicht so wild. Wenn wir vorne 100 Dinger reinwerfen, dann gewinnen wir das Ding auch meistens.
Ja, ist irgendwie ein Ansatz. Ob ich ihn logisch finden soll oder nicht, weiß ich irgendwie gar nicht, weil ich denke mir immer, diese gute Offensive hängt natürlich schon auch gewissermaßen am Talent der Spieler ab. Und jetzt ist der MBC ja ein Team, das budgettechnisch ja schon eher im unteren Segment der Liga steht. Und dann auch wieder offensiv immer wieder so talentierte Spieler zu finden. Können die nicht verteidigen oder was ist? Ja. Ich weiß es nicht. Aber
nee, ich finde deinen Ansatz spannend, weil es ja heißt, dass man in der Offensive, also für offensiv gute Spieler musst du sehr viel mehr bezahlen als für defensiv gute Spieler. Weil da einfach mehr Talent dahinter steckt im Normalfall. Von daher, als kleineres Team liegt es näher, eigentlich auf die Defensive zu setzen und nicht auf die Offensive. In dem Fall aber macht es der MBC ganz anders und fährt die letzten Jahre zumindest damit so erfolgreich, dass er immer wieder in der Liga bleibt. Und übrigens auch in dieser Saison wieder super Quoten liefert. Was der ja dann auch wieder, ist ja oft so, dass man davon spricht, dass das gute Offensive aus einer guten Defensive entsteht. Also du holst hinten Steals, dann hast du vorne einfachere Körbe, weil du im Fastbreak scoren kannst beispielsweise oder Transition laufen kannst, Überzahlspiele hast und so weiter und so fort. Ungeordnete Defense beim Gegner, aber dass du mit einer guten Offensive auch eine gute Defensive generieren kannst, das gehört halt auch zur Wahrheit mit dazu. Wenn du die Dinge halt reinwirfst und der Gegner muss den Ball jedes Mal aus dem Netz holen und einen Einwurf machen, dann kann er schon mal in 95% kein Fastbreak laufen. Und ich glaube, daraus versucht der MBC was zu basteln. Das ist jetzt in dieser Saison insoweit erfolgreich, dass sie zumindest mal schon 3 Siege geholt haben. Einen davon, der jetzt, glaube ich, auch nicht unbedingt eingeplant war, in Bamberg. Und das auch mit einer, die Offensive, die machen nicht nur viele Punkte, sondern das hat ja auch einen Grund. Also die spielen sich gute Würfe raus, die treffen hochprozentig. Das ist ja eine von den Mannschaften, die am besten trifft in der Liga.
Ja, absolut. Das ist die einzige Mannschaft mit einer 40-prozentigen Dreierquote. Und man muss ja auch ganz klar sagen, das ist beim MBC jetzt auch nicht irgendwie nur ein Gezocke oder so. Also das sind regelmäßig 20 Assists plus minus, die da im Statistikbogen stehen. Da wird der Ball schon geteilt und sie haben auch wirklich talentierte Spieler. Also ich bin persönlich sehr, sehr gespannt, wohin der Weg von Chris Clyburn führen wird, weil das schon ein Mann ist auf der 2 und auch auf der 3, der sehr, sehr variabel ist, einen sehr, sehr guten Wurf hat, auch eine gute Entscheidungsfindung hat. Und der irgendwie so alles ein bisschen kann, auch für seine Position ein guter Rebounder ist. Also das ist ein sehr, sehr vielseitiger Spieler. Und da, glaube ich, hat der MBC wirklich einen Stil gelandet. Genauso wie, dass sie Martin Bräunig geholt haben. Klar, aus einer Verletzung kommend, ein gewisses Risiko. Aber der gibt ihnen natürlich schon auch Erfahrung, Stabilität am Brett. Da, glaube ich, muss man den MBC-Verantwortlichen auch einfach mal ein Kompliment machen, was die Kaderzusammenstellung angeht. Da hatten sie schon einige Treffer gelandet, auch wenn sie natürlich auch schon nachverpflichtet haben, Momo Jones aussortiert haben. Aber so vom Grunde auf sind da einige Spieler dabei, die wirklich, glaube ich, Steals sind. Und vor allem Steals auch jetzt wieder im Vergleich zu den anderen Teams, die da mit im Tabellenkeller um den Klassenerhalt kämpfen.
Mhm. War auch interessant, nach dem Spiel gab es auch ein Interview, und da war dann auch die Rede davon von Clyburn, der dann auch gesagt hat, wir haben es geschafft, auf und neben dem Platz so langsam eine Gruppe zu formen. Wir haben es geschafft, da zusammenzukommen. Wir haben eine Teamchemie sind wir da am Zusammenbauen. Und ich glaube, das hat beim MBC einfach ein bisschen länger gedauert, weil da anscheinend wohl mit Momo Jones doch die ein oder anderen Querelen am Start waren. Und das dauert dann vielleicht auch ein bisschen länger, bis die Mannschaft da zusammenwächst. Ich bin gespannt, wo der MBC landet mit seinem sehr speziellen Spielstil, ohne Frage. Ich gucke da immer drauf und denke mir jedes Mal, das kann doch nicht sein. Wie können die in der Liga bleiben, wenn man keine Defense spielt? Aber sie schaffen es trotzdem immer wieder aufs Neue. Und das ist schon erstaunlich. Vor allem, weil sie jetzt im Gegensatz zur vergangenen Saison mehr Turnover produzieren, weniger Assists produzieren gleichzeitig. Also da gehen die Zahlen jetzt gar nicht so richtig in die richtige Richtung. Aber die Siege stimmen halt bisher. 3 Stück aus 9 Spielen, wenn du das durchziehst. Ich weiß, es ist Milchmädchenrechnung, aber dann hast du am Schluss 9 oder 10 Spiele gewonnen. Damit solltest du in der Liga bleiben.
Das wird das Ziel sein.
Ja. Also, da gibt es auch einen Aufschwung beim MBC aktuell. Dieser Sieg da in Bamberg, ein großes Ding. Über Bamberg wollen wir da überhaupt sprechen oder vertagen wir das mal? Ich hatte gedacht, die haben sich gefangen. Können wir vielleicht kurz halten?
Ja, ich glaube auch, dass sie sich gefangen haben. Haben jetzt natürlich schon arg gelitten, dass Pat Miller nicht dabei sein konnte aufgrund von, ich glaube, muskulären Problemen. Hatten sie jetzt auf einmal nicht mehr so einen Point Guard im Team. Das hat Amir Bell vor allem übernommen, der das auch mit 7 Assists ganz ordentlich gemacht hat. Ich glaube, mit Pat Miller geht dieses Spiel vielleicht auch anders aus. Und Bamberg ist mit Pat Miller schon eine bessere Mannschaft, als sie es vorher waren. Da sie jetzt auch Vaidas Kariniauskas, glaube ich, von der Payroll bekommen haben. Der spielt meines Wissens mittlerweile in Rumänien für Bukarest. Ist ja immer noch, wenn man durchzählt, glaube ich, ein Ausländer-Spot offen. Vielleicht wird der Bamberg nochmal tätig die nächsten Wochen und Monate auf dem Transfermarkt. Ja, ich glaube, Bamberg ist schon trotz der Niederlage auf einem richtigen Weg, aber sie haben sich halt schon eine kleine Hypothek jetzt einfach angehäuft mit diesen 6 Niederlagen, die sie sich da eingehandelt haben. Und sie sind halt vor allem zu Hause schwach. Das glaubst du kaum, Stucky. 1-4 stehen die in dieser Saison bisher zu Hause.
Das ist echt krass.
Also in Freak City, Brose Arena, 1 Sieg nur bei erst 5 Spielen. Ja, aber ich glaube, dass Bamberg dennoch immer noch angreifen wird Richtung Playoff-Ränge. Aber wir haben es ja vorher gesagt, bei Hamburg, Chemnitz etc. Das wird ein Hauen und Stechen. Und auch Bamberg ist ein Team, das da im Rennen ist.
Ja. Ja, schauen wir mal. Ich bin mir da noch nicht so richtig sicher. Da bei Bamberg muss ich noch ein bisschen abwarten, ob ich das denen wirklich zutraue, dass sie dann da nochmal in die Nähe der Playoffs kommen, gerade nach solchen Niederlagen wie jetzt gegen den MBC. Das ist schon harter Tobak. Also wenn wir da drauf gucken, jetzt nach 9 Spieltagen, die sind Drittletzter. Viertletzter.
Ja, und einen Sieg hinter Platz 7. Also,
Das stimmt.
Dieses Mittelfeld ist so unfassbar eng. Auf Platz 7 die BG Göttingen, 4 Siege, 4 Niederlagen. Auf Platz 15 Brose Bamberg, 3 Siege, 6 Niederlagen. Also das ist einfach eine Range von wirklich vielen Teams, die da klar sich noch sortieren werden. Bei den einen geht es ein Stück weit nach oben, bei den anderen nach unten. Ich bin auch skeptisch, ob sie es in die Playoffs schaffen, aber sie werden in diesem Dunstkreis, ja, Platz 7 bis Platz 12, 13, werden sie sich einpendeln. Und dann geht es eben darum, ja, Richtung Saisonhälfte, zweite Saisonhälfte, da einfach ein Momentum aufzubauen. Und dann werden wir sehen, wo es hingeht.
Da schauen wir dann drauf. Gut, das ist also der Aufschwung im Osten gewesen, den wir für euch beleuchtet haben. MBC und die Niners Chemnitz, sehr interessante Mannschaften, die es auch weiterhin gilt zu beobachten. Und ja, dann haben wir also auch Bamberg noch ganz kurz mitbehandelt. Wir wurden gebeten, doch bitte Frankfurt nochmal ausführlich zu behandeln. Das werden wir in den nächsten Wochen für euch tun. Da könnt ihr euch ganz sicher sein, die sind aktuell eines der großen Sorgenkinder in der BBL. Und ich würde sagen, damit kommen wir auch rüber zum Two-Minute-Drill. Robert, passt das für dich?
Ja, passt wunderbar. Willst du gleich reinstarten mit dem Auftritt der Frankfurter?
Genau, das war ja deswegen habe ich so ein bisschen drauf hingeteasert.
Der Auftakt in den Spieltag. Ja, in Würzburg, ein Team, das für mich hier ein bisschen so ein Underdog-Team ist. Ich habe das schon lange gesagt, auch auf der letzten PK der Würzburger in München, dass sie besser sind, als die Tabelle aussagt. Jetzt haben sie noch einen Sieg eingefahren, stehen auf einem Playoff-Platz auf einmal. Ja, Stacki, fass zusammen, was ist passiert in Würzburg?
Ja, wie soll ich sagen? Sorgenerregende Frankfurter hat man da gesehen. Auch dieses Mal wieder mit keinem guten Auftritt. So ab dem zweiten Viertel war eigentlich schon absehbar, dass der Abend für die Frankfurter nix wird. Und das hat sich dann auch genauso durchgezogen. Eigentlich schon ab dem ersten Viertel, wenn wir es so wollen. Würzburg gewinnt das Ding mit 24 zu 11 gleich mal vorneweg. Dann bist du schon mal plus 13 und dann hat sich da auch nicht mehr wirklich viel dran geändert. Die Frankfurter mit stumpfen Waffen, das ist schwierig, da tatsächlich so ganz, also wir können da ganz ausführlich sogar in die Analyse gehen. Jetzt in dem Two-Minute-Drill wird das zu wenig Zeit dafür sein. Quintus Robertson zumindest mal wieder mit einem ordentlichen Spiel mit 13 Punkten, mit einer guten Quote. Aber insgesamt ist das einfach auf allen Positionen zu dünn, was Frankfurt da abliefert, und deswegen die Würzburger deutlich überlegen, haushoch überlegen, in allen erdenklichen Kategorien besser gespielt, auch vom Stil her ist da wieder was gewachsen in Würzburg. Und ich bin da ganz bei dir. Ich kann mir auch vorstellen, dass die Würzburger es dieses Jahr in die Playoffs schaffen. Vor allem an solchen Spielen wie dem gegen Frankfurt hat man das gesehen, weil da ist diese Bissigkeit, da ist dieses Wollen und auch das Wissen, wie man gegen solche Mannschaften, gegen die es auch manchmal schwierig sein kann an solchen Abenden, da trotzdem sich durchzusetzen, das ist eine große Kunst und die Würzburger haben das geschafft. 88-72, Topscorer in dem Spiel war CJ Bryce bei den Würzburgern. Bei den Fraport Skyliners war es Beliauskas am Schluss, aber ja, einfach zu wenig von den Frankfurtern, die damit übrigens die fünfte Niederlage in Folge einfahren, erst einen Sieg aus 9 Spielen geholt haben. Die müssten gucken, dass sie da in der Konkurrenz dranbleiben.
Ja, fünfte Niederlage am Stück, Stacki, das ist ein sehr, sehr gutes Stichwort. Dann sind wir nämlich bei den Rostock Steelwolves. Die haben auch die fünfte Niederlage am Stück kassiert, nämlich in Oldenburg 99 zu 90. Und ja, der Grundstein dieses Heimsiegs für die Oldenburger, ja, wurde eigentlich schon in der ersten Halbzeit gelegt, als sie den Rostockern wirklich 61 Punkte eingeschenkt hatten und da schon zweistellig in Führung lagen. Ja, Rostock nur ganz zu Beginn des Spiels kurz in Führung, dann aber schnell das Ruder abgeben müssen an die Oldenburger, die das Spiel ja eigentlich souverän und ungefährdet nach Hause schaukeln, überlegen in allen Belangen, im Rebounding mehr Assists, weniger Turnover. Also alle statistischen Werte sprechen auch für Oldenburg. Ja, insgesamt Topscorer Trey Drexel mit 18, Dwayne Russell mit 14. Also eine ausgeglichene Teamleistung. Drei weitere Spieler noch zweistellig dazu. Die Leo 8, Leisner 8, Pjanic 7. Also es war eine starke Teamleistung gegen Rostocker. Ja, bei denen nur Jaquan Lewis und Derrick Alston Jr., ihre beiden ja absoluten Säulen, wieder, ja, nennen wir es Normalform, erreicht haben. 21 respektive 20 Punkte. Jaquan Lewis knapp an einem Triple-Double sogar vorbei mit 21 Punkten, 13 Assists und 7 Rebounds. Aber unterm Strich, ja, war es zu wenig für Rostock, um in Oldenburg was zu holen. Ein Debüt gab es noch auf Rostockers Seite. Elias Valtonen, der Finne, kürzlich nachverpflichtet, hat sich gut eingefügt. 6 von 7 aus dem Feld für 14 Punkte. Ich glaube, mit ihm haben die Rostocker schon noch ein Stück weit Qualität dazu bekommen. Ja, aber es wird mal wieder Zeit für den nächsten Sieg, denn nach dem guten Saisonstart spricht der Trend aktuell eher gegen die Seawolves.
Trend, der gegen sie spricht, ist auch da wieder ein gutes Stichwort, wo ich direkt einhaken kann, denn wir behandeln die MLP Academics gegen die Basketball-Löwen Braunschweig. Und die Basketball-Löwen tun sich extrem schwer in dieser Saison, sind eigentlich gut reingestartet bei den Heidelbergern, gewinnen das erste Viertel, verlieren dabei aber Benedikt Todoric, weil er mit einem disqualifizierenden Foul der Halle verwiesen wird und spielen dann trotzdem sehr lange sehr gut mit, um sich dann im letzten Viertel komplett killen zu lassen. Im dritten und vierten Viertel, ja, einfach minus 20 gegangen in der zweiten Halbzeit. Und das ist dann einfach zu viel, dann verliert man so ein Spiel auch bei den MLP Academics aus Heidelberg. Problem bei den Braunschweigern ist das, was wir eigentlich letzte Saison schon erwartet haben, was jetzt diese Saison aber irgendwie ein bisschen stärker durchschlägt. Es ist immer schwierig, das aufs Alter zu schieben bei einer Mannschaft. Wir wussten schon, dass die Braunschweiger jung und nicht so erfahren sind und sowas. Also aufs Alter das zu schieben ist immer. Aber beim Thema Turnover und beim Thema Spiele nach Hause bringen, da ist es tatsächlich damit zumindest mal in Verbindung zu bringen. Die Braunschweiger sind eine Mannschaft oder die Mannschaft, die die höchste Turnover-Quote hat. Die verlieren 19% ihrer Angriffe verlieren sie den Ball. Und das ist ein unglaublich hoher Wert. Keine andere Mannschaft verliert den Ball hochprozentiger als die Basketball-Löwen Braunschweig. Und das war auch dann das Problem gegen die Heidelberger dann vor allem in der Halbzeit 2, dass sie es da auch nicht wirklich geschafft haben, auf den Ball aufzupassen. 18 Turnover insgesamt als Team. Dabei keine besonders guten Quoten. Auch das ist ein Problem der Braunschweiger, was sich über die ganze Saison schon zielt. Und dann haben die MLP Academics Heidelberg einfach einen Unterschiedsspieler dabei. Und das ist Eric Washington, der mit 25 Punkten und 11 Assists aufwartet und quasi am Schluss im Alleingang die Löwen Braunschweig besiegt. David Krämer wieder mit einer ganz guten Leistung für die Braunschweiger mit 17 Punkten nach seiner 31-Punkte-Gala, aber auch mit verhaltenen Quoten 6 von 17 ist da natürlich auch nicht so ganz einfach. Ja, bei Braunschweig, da muss es jetzt langsam auch mal zünden, dass da auch die Entwicklung wieder Richtung Positives geht. Aktuell sieht es da nicht ganz so gut aus. Die Braunschweiger auf Platz 16, dritte Niederlage in Folge, haben auch erst 2 Spiele von ihren 9 gewonnen.
Ja, wieder eine blendende Überleitung. 2 Spiele von 9 gewonnen hat auch Mehdi Bayreuth. Und Mehdi hat eine riesen, riesen, riesen Chance liegen gelassen, den dritten Sieg einzufahren, nämlich bei Alba Berlin. Klingt erstmal komisch, ist aber so. Denn, ja, ich glaube, 8 Minuten vor Ende stand es 76-61 zugunsten von Mehdi, die wirklich ein tolles Spiel abgeliefert hatten, hochprozentig getroffen hatten, Alba wirklich Paroli geboten hat. Alba, klar, war müde auch. Die Euroleague-Spiele stecken in den Knochen. Man merkt es dem Team langsam an. Aber dann kam Alba Berlin aus 61-76, machen die binnen 5,5-6 Minuten ein 85-76, einen 24-0-Lauf. Haben die da einfach mal gezündet. Ja, allen voran Jalen Smith, der da übernommen hat. Ja, und das war dann der Genickbruch für Mehdi. Ich glaube, das ist die Geschichte des Spiels. Dieser Lauf, ja, Alba hat gezündet, aber auch Bayreuth hat das Spielen irgendwie eingestellt. Da wurde dann viel, viel mehr gedribbelt. Da kamen unnötige Ballverluste. Am Ende waren es sogar 22 Stück. Ja, und so war eine Riesenchance auf einen absoluten Bonussieg passé. Alba Berlin bleibt an der Tabellenspitze. Jetzt aktuell 2. Platz hinter den Telekom Baskets mit 8 Siegen und einer Niederlage.
Ja, dann haben wir eine Partie zwischen zwei Teams, die bisher die Überraschungsmannschaften, für uns zumindest, waren in dieser Liga. Die MHP-Riesen Ludwigsburg gegen die BG Göttingen. Beides zwei Teams, die sehr gerne von außen draufschießen und auch das relativ erfolgreich getan haben. In diesem Spiel aber haben es beide nicht geschafft, von außen zu treffen. Wer das besser nutzen konnte, das waren die MHP-Riesen Ludwigsburg, die mal wieder über die Rebounds geackert haben. 14 Offensiv-Rebounds haben sie sich geholt, dadurch 2. Chancen erarbeitet, die sie dann auch genutzt haben. Göttingen nur mit 5 Offensiv-Rebounds, insgesamt 25 Rebounds. Bei den Ludwigsburgern, die haben dieses Rebound-Duell ganz klar gewonnen mit 45-25. Das war am Schluss der ausschlaggebende Punkt, sodass die Ludwigsburger da peu à peu und vor allem im dritten Viertel sich zu diesem Sieg gearbeitet haben. 90-76 bei Ludwigsburg, bester Mann Isaiah White mit 24 Punkten, hat noch mit Jonathan Dunn zusammen die meisten Dreier getroffen für die Ludwigsburger insgesamt, aber auf beiden Seiten, wie gesagt, der Dreier nicht gefallen. Ludwigsburg hat mehr draus gemacht, weil sie Plan B in der Hinterhand haben, eben ihre Offensiv-Rebounds. Der 7. Sieg für die MHP-Riesen Ludwigsburg, die damit auf Platz 4 stehen. Göttingen auf Platz 7 mit 4 Siegen und 4 Niederlagen.
Ja, wir bleiben in dieser Tabellenregion stark hier und machen den Spieltag rund mit einem, ja, fast schon Derby. Ulm gegen die Hackro Merlins Karlsheim. Ulm gewinnt das Ding mit 91-80 in einem Spiel, das lange hin und her wogte, insgesamt 11 Führungswechsel, aber am Ende hat das letzte Viertel den Ausschlag gegeben zugunsten der Ulmer, dass sie mit 31-17 gewinnen. Ja, und angeführt, Ratio Farm Ulm, von einem bärenstarken Nico Brezel. Der Center im Pick and Roll immer wieder gefunden, hochprozentig abgeschlossen, 21 Punkte, 5 Rebounds. Ja, effektivster Mann mit einem Wert von 25, Plus-Minus-Wert plus 14 in seinen 22 Minuten. Also das war eine bockstarke Vorstellung. Und bei Ulm hat man auch das Gefühl, die kommen auch in Schwung. Hier, glaube ich, geht der Trend nach oben. Die Entwicklung geht in die richtige Richtung. Jetzt haben sie noch einen Spieler nachverpflichtet, Brandon Paul, einen europaerfahrenen Guard. Den gilt es jetzt zu integrieren in den nächsten Wochen. Dann, glaube ich, sind die Ulmer ja auch ein Team, das wie Hamburg, wie Bamberg, wie Chemnitz und auch vielleicht wie Crailsheim in diesem Dunstkreis, in diesem ganz breiten Mittelfeld ja eben versuchen wird, sich bestmöglich zu positionieren. Die Crailsheimer hingegen, ja, so richtig vom Fleck kommen die auch nicht. Die stehen aktuell in der Tabelle auf Platz 13 mit 3 Siegen. Das war jetzt schon die sechste Pleite. Ja, angeführt wurden sie von Jaron Lewis, der mit 21 Punkten eine solide Partie ablieferte. Aber das war dann auch in der Breite einfach zu wenig. Otis Livingston, ja, noch mit 16 Zählern, aber dann war es das eigentlich fast schon. Ja. Für Crailsheim irgendwie mir für mich auch ganz schwer greifbar in dieser Saison. Mal wieder richtig gut. Vor allem denkt man, ah, jetzt haben sie sich gefunden. Dann kommen wieder solche Auftritte, wo sie wirklich Leerlaufphasen haben, wo wenig zusammenläuft. Ja, die Crailsheimer einfach auf der Suche nach Konstanz.
Jo, dann war's das mit diesem Spieltag und dann fehlt uns noch die Starting Five, Robert.
Jo, die Starting Five ist guardlastig heute. Wir gehen mit einem relativ quirligen Duo auf der 1 und der 2, nämlich TJ Shorts und Eric Washington. Ja, wir haben über beide gesprochen. 21 Punkte, 8 Rebounds, 6 Assists für Shorts, 25 und 11 für Eric Washington. Beide Teams gewonnen. Ja, sie sind die dominanten Spieler in Bonn und in Heidelberg und ja, daher verdienen sie sich die Nominierung im Backcourt in unserer Starting Five, der komplettiert wird von Chris Clyburn vom MBC. Ich habe ihn ja schon als Steal bezeichnet. Seine 22 Punkte aufgelegt bei 9 von 12 aus dem Feld, also ganz effektiv. Ja, das Trio, glaube ich, liefert viel Scoring, das wir da haben. Und auf den großen Positionen gehe ich einerseits mit Marko Filipovic auf der 4. Ja, von Chemnitz, der hat quasi gar nichts daneben geworfen. 11 von 14 für 29 Punkte in nur 24 Minuten Spielzeit, also auch hier hocheffektiv. Und ja, wenn die ersten 4 Spieler schon eher tendenziell klein sind, brauchen wir auch einen Big Man. Und das ist Nico Brezel. 21 und 5. Garant unterm Korb für Ratio Farm Ulm und den Heimsieg gegen die Hackro Merlins. Er komplettiert unsere Starting Five der Woche.
Dann hätten wir das also auch eingetütet. Dann sprechen wir jetzt nur noch in der Tissot Overtime über Europa. Und da wird es in der nächsten Woche, vor allem in der Basketball Champions League, doch durchaus knusprig für die MHP-Riesen Ludwigsburg, denn für die geht's gegen Hapoel Bank Yaha Jerusalem, also Hapoel Jerusalem. Und das wird ein knackiges Ding, denn die Ludwigsburger haben das Hinspiel mit 9 Punkten gewonnen, stehen aktuell bei 3 zu 1, genauso wie Hapoel Jerusalem, die stehen ebenfalls bei 3 zu 1. Ein Sieg für die MHP-Riesen, sie wären sicher Gruppenerster und könnten die K.O.-Phase, also die Play-Ins zwischendrin, skippen. Da müssten sie also nicht mitspielen, sondern wären direkt für die Round of 16 qualifiziert. Bei einer Niederlage von mehr als 9 Punkten wird es dann wieder knapp. Da wäre dann auch wieder Dariusz Szafaka ein Faktor im letzten Spiel, wo sie nochmal Probleme kriegen könnten, obwohl Dariusz Szafaka ja den direkten Vergleich zumindest gegen Ludwigsburg verloren hat. Also bei Lubu geht es jetzt in diesem fünften Spieltag in der Basketball Champions League um sehr vieles. Ob sie sich dafür direkt qualifizieren für die Round of 16 oder ob sie nochmal in die Play-Ins müssen, könnte sich schon rausstellen. Das wird sich dann vor Weihnachten schlussendlich klären. Das also die Basketball Champions League in der nächsten Woche. Die Basketball Champions League in der vorangegangenen Woche war eine positive Meldung wert, denn die Telekom Baskets Bonn haben sich da schon sicher für die nächste Runde qualifiziert als Tabellenerster. Also die sind schon dabei in der Round of 16 und werden dann dort ihren Gegner finden. Das wird aber noch ein bisschen dauern. Also da ist alles tippitoppi bei den Telekom Baskets. Die spielen nur noch einmal und zwar am 21. Dezember in Reggio Emilia, bevor es dann da in die nächste Runde geht. So, das ist also die Basketball Champions League in der nächsten Runde. Sehr interessant. Pass auf, ich suche mal ganz kurz noch hier. 18:30 Uhr, Dienstag 18:30 Uhr ist das Spiel der MAP-Riesen nämlich zu sehen auf YouTube für alle for free. Also schaltet da gerne ein. Und die Euroleague, die geht ja auch wieder richtig ab, Robert.
Ja, da bietet sich ja quasi ein Doppelheader
Doppelspieltag,
an.
ne? Ja, genau.
Doppelheader, Doppelspieltag, 18:30 Ludwigsburg am Dienstag, 20:30 Bayern München gegen Real Madrid. Ja, das wird
Geht
eine,
schlechter.
geht schlechter, das wird aber schon ja, eine gewisse Aufgabe, die die Bayern da zu lösen haben. Ja, nach der Niederlage jetzt in Baskonia, ja, stehen die Bayern tabellarisch bei 4:8. Diese fünf Niederlagen zum Anfang, die tun einfach massiv weh. Sie stehen auf Platz 14. Ja, aber das sind eben so Siege, die musst du dann halt auch mal holen. Madrid steht 8:4, also genau gespiegelt, was die Bilanz angeht. Ja, ich bin ganz gespannt auf dieses Spiel, vor allem weil bei Real Madrid einer meiner absoluten Favorites im europäischen Basketball zu finden ist, Stacky. Hast du eine Ahnung, wen ich meine? Wir haben ihn bei
Eddie,
der Eurobasket
ja, dann ist
gesehen.
es nicht Eddie Tavares.
Dann ist es nicht.
Canan Musa.
Richtig, Canan Musa. Unglaublich smooth. Super Spieler. Ich bin echt gespannt, ihn wieder live zu sehen. Also, der hat mich bei Bosnien in der Eurobasket massiv überzeugt und ja, reißt ja auch bei Real Madrid ganz gut ab. Also, bin sehr, sehr gespannt. Doppelspieltag, ja, Bayern. Zweimal Spanien, erst zu Hause gegen Madrid und am Donnerstag dann gegen Valencia. Das ist eigentlich auch so ein Spiel, wo du sagst, ja, Pflichtsieg. Gibt es Pflichtsiege in der Euroleague?
Ja, wenn du was erreichen möchtest, solltest du
Wenn es
schon,
das die
ja.
gibt, dann solltest du das gewinnen. Und dann, glaube ich, sind wir auch schnell bei Alba Berlin, Stacky.
Ja, genau. Die spielen nämlich am 14., also am Mittwoch, gegen Bologna. In Bologna spielen die am Mittwoch. Und dann am 16., also am Freitag, Back-to-Back quasi, oder fast Back-to-Back, dann bei der AS Monaco. Das ist auch harter Doubleheader.
Ja, wenn wir schon bei Pflichtsieg sind, also Alba in der Euroleague ja aktuell richtig auf der Verliererstraße. Das waren drei Siege zu Beginn und seitdem gab es neun Niederlagen am Stück. Und jetzt geht es eben gegen Virtus Bologna, die jetzt am vergangenen Spieltag ja in Piräus auch richtig einen auf die
Nuss
Nuss bekommen.
bekommen
Ich glaube, mit 30 oder so verloren, weit über 100 Punkte
haben.
geschluckt.
Ja,
Jetzt auch vier Nieder.
117, glaube ich, oder? Haben die sogar geschluckt. Das war
Es
irgendwas ganz Böses.
war Franchise-Rekord für Olympiakos, was das Scoring angeht. Ja, die haben jetzt auch vier Niederlagen am Stück. Und es ist jetzt 16. gegen 17. Ja, das sollte für Alba schon mal wieder was rausspringen. Das ist auch eins dieser Auswärtsspiele, wenn du was holen willst. Ja, vielleicht in Bologna, denn in Monaco.
Ganz
Das wird
schwierig.
schon richtig tough, weil die sind schon richtig, richtig gut einfach.
Ja, die sind gerade auch Tabellenzweiter. Monaco 9 Siege bei 3 Niederlagen in der Euroleague direkt hinter Fenerbahce. Ja, ich glaube,
Da
die können
spielt
schon
halt
was.
ein gewisser Mike James,
Ja.
da ist ein Jordan Lloyd, ein Elie Okobo. Also was da auf der Guard-Position an Scoring einfach da ist. Und dann haben sie mit John Brown auf der Forward-Position einen exzellenten Verteidiger. Jaren Blossom Game, kennen wir noch aus Ulm. Mote Yunus und Donta Hall, zwei physisch richtig starke Center. Der eine vom Typ Kleiderschrank, der andere eher aus der athletischen Ecke. Also die sind schon ganz, ganz schwer zu spielen, vor allem eben auswärts für die Berliner. Das wird ein toughes Programm für die deutschen Teams. Ja, aber es geht allen Teams in Europa so. Da muss man jetzt einfach durchziehen. Es geht bis Weihnachten und auch über Weihnachten einfach so. So weiter. Zwei-Tages-Rhythmus, Drei-Tages-Rhythmus. Spielen, reisen, spielen, reisen. Ja, mal sehen, was die Woche so bringt. Viel geboten im europäischen Basketball.
Ja, das ist ja immer für uns als Fan ziemlich geil, wenn dann Dienstag, wie gesagt, Doubleheader, Champions League, dann Euroleague ist, dann Mittwoch, dann Donnerstag, dann Freitag komplett durch Euroleague und dann am Freitag fängt auch schon die BBL wieder an. Also das ist alles ziemlich schick, finde ich, aus unserer Sicht. Und da freue ich mich extrem drauf. Da gibt es dann auch wieder gute Duelle, zum Beispiel Ulm gegen Alba am kommenden Wochenende oder auch Oldenburg gegen Würzburg. Auch das ist sicherlich sehenswert, genauso wie Göttingen gegen Bamberg und. Also, schaut viel Basketball, macht's gut, bleibt sportlich und bis ganz bald. Danke dir, Robert, und wir hören uns.
Ja, bis bald und Stichwort schick, lasst uns gerne ein Abo da, eine Bewertung oder meldet euch bei uns, weil wir hören uns ja nächsten Sonntag schon wieder.
So sieht's aus. Bis dann. Ciao, ciao.